palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, Serie Amore am Start nach dem Saisonende der Serie A. Hier wieder in doppelter Ausführung. Marius is back. Ich grüße dich. Salve.
Grüße in die Toskana. Ich bin halb erholt und ich hoffe, dass, weil wir in einer bisschen anderen Setup aufnehmen, dass meine Soundqualität auf jeden Fall sonst so ist wie immer.
Ja, es kommt da hauptsächlich darauf an, wie wir uns wahrscheinlich verständigen. Wir sehen uns diesmal nämlich nicht.
Ja, das ist ungewohnt, das ist wie früher. Ja.
Ich sehe durch ein Fliegenschutzgitter hinaus in den Olivenhain. Ich sitze in Navids Zimmer, weil hier tatsächlich wahrscheinlich die Soundqualität von meiner Seite aus am besten ist. Aber deswegen können wir nur übers Handy kommunizieren, weil hier unten kein WLAN vorhanden ist. Ich hatte kurz überlegt, ob ich da, wo es WLAN gibt, hier aufnehme, aber 6 Hunde und inzwischen, glaube ich, 7 Kinder, die hier rumspringen, hätten das Ganze dann für euch vielleicht zum Erlebnis gemacht, aber teilweise, ich weiß ja, nicht wie gut das dann rübergekommen wäre.
Ja. Im Olivenhain ist die Welt noch in Ordnung.
Da ist die Welt noch in Ordnung. Ich bin auf jeden Fall weitestgehend erholt. Wobei der gestrige Abend, das hat sich dann doch noch relativ lang gezogen. Wir waren ja in Empoli, dazu später aber mehr. Das war spät und aufregend auf jeden Fall.
Das glaube ich. Weiß, meinst du der Admin, der Twitter-Admin von Empoli hat geschlafen?
Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch der ein oder andere Caffè Sportivo getrunken wurde. Ich gab schon tatsächlich die ersten 2 Fotos ja in der Story. Ich habe ein bisschen was gefilmt. Und überlege tatsächlich, ob ich das erste Mal in meinem Leben versuche, einen Reel zusammenzuschneiden.
Ui.
Ich habe auch noch auf jeden Fall, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Sei mal überrascht, ich habe eine Beobachtung gemacht, die ich auch per Foto festgehalten habe nach dem Spiel. Die wird euch auf jeden Fall gefallen, glaube ich. Das war kultig auf jeden Fall, okay. Muss ich sagen, was ich da noch abgegangen ist.
Ich bin gespannt.
So, jetzt lass aber erstmal kurz hier ein bisschen reingehen und ja. Marius war so lieb und hat die Fragen und Sachen, die so über die Tage gekommen sind von euch bei Instagram etc. pp. Zusammengetragen und eine Sache, die der Markus geschrieben hat, war bat um unsere Einschätzung zum Thema Inter und Zhang. Damals noch geschrieben, ich glaube, es ist nicht mehr ganz aktuell, wenn das Darlehen von 395 Millionen an den US-Fonds nicht zurückgezahlt wird. Was hätte das für Auswirkungen? Und vielleicht noch eure Meinung zu der Schlagzeile Allegri zu Bayern.
Liebe Grüße. Ich glaube, das hat sich erledigt, glaube ich.
Ja, da müssen wir zum Glück keine Meinung und keinen Kommentar mehr zu abgeben. Ja. Aber ja, Inter und Zhang ist auch jetzt alles in der Toskana so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Bring mal ein bisschen Licht ins Dunkel, wenn du kannst.
Ja, Inter hat quasi einen Milan gemacht, wenn man so will. Denn alle, die sich vielleicht dran erinnern, Milan hatte mal die Situation, dass der chinesische Besitzer Li Yonghong sich ein Darlehen beim US-Fonds Elliott aufgenommen hat und da gab es eine Klausel drin, wenn er das bis zu einem gewissen Datum nicht zurückzahlt, dann geht der Besitz in den Fonds über und genau das gleiche ist jetzt bei Inter auch passiert. Steven Chang, der in den letzten Jahren Präsident war, ist Abgesandter der Firma Suning. Die hatten auch mal einen Verein in China, Jiangsu Suning, und die sind dann aber, ich weiß gar nicht, ob das über Corona war oder vorher schon, in finanzielle Nöte geraten und haben dann diesen chinesischen Verein schon abgetreten sozusagen. Bei Inter sind sie aber noch drin geblieben, hatten aber nicht mehr so wirklich viel finanzielle Power, um da jetzt den großen Angriff auf dem Transfermarkt zu initiieren oder so. Deswegen musste Inter in den letzten Jahren die Lukakus und Hakimis und Brozovics und so immer verkaufen, um selbst die Kaderplanung vorantreiben zu können. Und um überhaupt so halbwegs liquide zu bleiben, haben die sich auch ein Darlehen für den, also hat der Chang sich auch ein Darlehen für den Verein aufgenommen, und zwar auch bei einem US-Investment-Unternehmen, das heißt Oaktree. Und da war jetzt in der vergangenen Woche das Datum, so dieser Stichtag oder wenn man so will, wo das hätte zurückgezahlt werden müssen, das ist nicht passiert. Und deswegen ist Inter jetzt übergegangen eben in die Hände von dieser Oak Tree Capital Management Gesellschaft. Was das konkret für die Zukunft des Präsidiums bedeutet, ist noch nicht hundertprozentig klar. Chang hat abgedankt sozusagen, er hat sich von den Inter-Fans verabschiedet, hat auch seine, das ist ja also ganz wichtiges Anzeichen dafür, hat seine Instagram-Bio verändert von Präsident zu bin hier, dann that oder irgendwie so. Und ein Gerücht, das ich gelesen hatte, ist, dass Javier Zanetti sein Nachfolger werden könnte. Ich meine, der ist Vizepräsident gewesen und ich glaube, wenn Oak Tree smart ist, dann ist das eine gute Idee, so den Mann da oben hinzustellen. So, das kann keine schlechte Idee sein. Und es gab sicherlich die Befürchtung, dass die jetzt den Verein irgendwie schnell woanders hin verramschen, aber ich meine, dass sie sich schon dazu geäußert haben, dass sie erstmal, also dass sie mit Inter langfristige Investmentpläne haben und da erstmal drin bleiben wollen. Muss man dann sehen, wie schnell das dann eben geht, dass da deren Business-Ziel halt erreicht ist. Also Elliot hat dann ja auch nach drei, vier Jahren oder so haben sie in Milan dann ja weiterverkauft an Redbird. Müssen wir mal gucken, wie das jetzt mit bei Inter läuft. Kann ich, glaube ich, keine Prognose abgeben jetzt zu diesem Zeitpunkt.
Okay. Ich muss auf jeden Fall die ganze Zeit an so vegane Milchersätze denken.
Ach so, ja, okay. Ja. Ja, ich meine, vielleicht haben die da ja auch ein Produkt und das kann dann nächste Saison die Brust von Inter zieren oder so.
Nun gut, weiteres aus der Community kam einmal noch von Francesco. Und da können wir ein bisschen vorgreifen und euch auch schon mal anspitzen. Und zwar hat er eine Frage, beziehungsweise hätte gerne eine Einschätzung von uns für den Saisonrückblick, der dann demnächst auch kommen wird. Und zwar fragt er, war der Aufenthalt in Argentinien während der letzten Jahre seiner Karriere ein signifikanter Vorteil von De Rossi in Bezug auf seinen Umgang im Speziellen mit Dybala und Paredes und generell da italienische Spieler, in Klammern einer gewissen Qualität, eher selten ins Ausland wechselten? Ja, weiß ich nicht. Ich glaub, Argentinien hat ihm bestimmt jetzt nicht geschadet.
Ja.
Aber vielleicht hat ja auch dann, ich würde sagen, wir laden uns wieder Christian Bernhard für die große Rückschau ein, oder? Aber
das auf jeden Fall, da können wir die Frage ihm dann ja auch nochmal stellen. Mein Take dazu war, De Rossi war, ich weiß nicht, ob er nach seinem Karriereende dann noch länger in Buenos Aires geblieben ist, aber gespielt hat er für die Boca Juniors ja nur ein halbes Jahr und auch wegen Verletzungen und so weiter, glaube ich, also keine 10 Spiele. Ob das jetzt so den entscheidenden Ausschlag gegeben hat, ist sicherlich eine geile Erfahrung gewesen, da bei so einem krass emotionalen Verein auch nochmal irgendwie am Start gewesen zu sein. Aber dann wiederum, ich meine, er hat ja auch seine ganze Karriere mit argentinischen Spielern zusammen verbracht, also von Batistuta über Samuel und Lamela und hast du nicht gesehen, Osvaldo. Weiß nicht, ob das da jetzt nochmal den entscheidenden Ausschlag gegeben hat. Aber zweifelsfall, warum nicht?
Ja. Habt ihr weitere Fragen oder Takes dann für den Saisonrückblick, dann slidet uns in die DMs oder schreibt eine E-Mail. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wird nächste Woche noch nicht der Fall sein, weil wir haben ja noch ein bisschen was zu bearbeiten. Aber dann im Verlauf des Junis gibt es auf jeden Fall nochmal den großen Saisonabriss. Und an der Stelle natürlich Grüße und herzlichen Dank auch der Folgentitel diese Woche mal wieder präsentiert von Francesco. An der Stelle vielleicht auch, Marius, ich habe das jetzt beschlossen. Liebe Grüße auch an Markus, der hatte auch einen guten Vorschlag im Zusammenhang mit Eusebio Di Francesco. Aber auch für den passt ja der Name Serie A, der hat sie ganz gut jetzt in dieser Woche.
Für ihn abwarten.
Mal gucken. Und Michael hat noch einen Buchtipp, wenn ihr euch dann jetzt vielleicht demnächst auch in den Urlaub begebt. Immortal Torino von Roberto Penino. Absolute Leseempfehlung. für all jene, die sich für Il Grande Toro und die frühen Jahre des italienischen Fußballs interessieren.
Kannte ich auch noch nicht, kommt auf die Liste.
Sehr gut. Ich versuche es auch mal in den Shownotes nochmal reinzuschreiben.
Die ISBN-Nummer mit reinschreiben oder so.
Ja, ich glaube, inzwischen können mit diversen Internetsuchmaschinen die Leute, da wird der Name dann reichen, aber ich schreibe den Namen nochmal mit rein.
Okay. Ja, vielleicht. genau, eine andere Community-Sache, die verlagern wir auch in die nächste Woche. Und zwar hatten wir um eure Meinung zum italienischen EM-Kader gegeben. Da wir uns jetzt auf das Saisonfinale und das Trainerkarussell konzentrieren wollen und auch natürlich Atalanta gebührend abfeiern wollen, gleich nochmal. Ja, und das vielleicht zeitlich ein bisschen eng wird, verschieben wir das alles in die nächste Woche, dann ist die Liga ein bisschen weiter weg und die Länderspiele stehen direkt vor der Tür und ich glaube, du bist da ja auch beteiligt, ne?
Genau, ich werde das erste Test-Freundschaftsspiel der Squadra kommentieren gegen die Türkei. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Gradmesser. Oh, an der Stelle, die geschätzte Kollegin Tiziana Höll macht auf ihrem YouTube-Kanal so eine EM-Vorschau zu den einzelnen Teams. Da habe ich was eingesprochen zur Squadra, tatsächlich vor der Kaderbekanntgabe, aber vielleicht interessiert euch das trotzdem. Da kratze ich noch ein bisschen an der Oberfläche herum. Und aber auch wenn euch da sozusagen Takes zu anderen Nationen interessieren, euch schon ein bisschen auf die Euro einstimmen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ich packe euch auch das in die Shownotes.
Aber Fagioli hast du da schon auch im Kader gesehen, ne?
Ah, kein Kommentar. Na gut. Ja, komm, du hast es gerade gesagt. Atalanta abfeiern. Das machen wir jetzt mal.
Ja.
Der erste Titel für Gasperini ist der UEFA Cup, beziehungsweise die Europa League Trophäe, wie sie dann jetzt inzwischen heißt. Was hast du hier reingeschrieben? He's got the look, man.
Den habe ich tatsächlich von Fums geklaut, aber
hat mir
gefallen, ja. Ja, ja. Ich habe, glaube ich, Jörn an dem Abend noch geschrieben, Lookman, wer da feiert.
Ja, sehr dankbarer Name. Ja. Na, wirklich. Ja, 3-0. Dreimal Ademola Lookman. Ich habe das Spiel hier mit Navid gemeinsam auf der Couch und bei Rai Uno angeschaut. Wir haben die letzten Tage ein Spielchen gehabt, dass wir auch immer, wenn wir rumgelaufen sind, die italienischen Kommentatoren sind natürlich immer, wenn ein Name, was halt relativ selten ist in Italien, nicht mit einem Vokal endet, dann hängen sie selber so eine Art Vokal dran.
Okay.
Beim Kommentieren. Und dann sind wir immer die Namen durchgegangen und geguckt und er hat gefragt, wie würde es ein Italiener aussprechen? Also, Florian Virze. Das ist tatsächlich lustig. Also es macht einen, wenn man sich darauf einlässt, macht es einen irgendwann nicht mehr wahnsinnig beim Zuhören. Aber es ist schon spannend, wie sie nicht italienische Namen dann aussprechen. Vor allem halt hinten immer die Endung. Wen haben wir denn noch? Viele sind ja dann mit A oder I auch gewesen. Frimpong. Ja. Das hat auf jeden Fall Navid sehr begeistert, genauso wie das Spiel. Und mich ehrlicherweise
Ist er jetzt auch Atalanta-Fan?
Er ist weiterhin ein Milanista.
Okay.
Aber er freut sich für alle italienischen Teams. Und er hat dann auch noch im Anschluss natürlich Kaiserslautern die Daumen gedrückt.
Sehr gut.
Was ja dann nichts mehr geworden ist, leider.
Deutscher Choreo-Pokalsieger dafür.
Ja, definitiv. Definitiv. Und ja, aber er war wirklich hoch begeistert davon. Das war auch, da hat er sich irgendwie 2 Tage lang drauf gefreut, dass er das Spiel angucken darf. Und er wusste ja auch, wie gut Leverkusen ist. Aber da hat man ja wirklich, muss man fast sagen, nichts von gesehen. Und es gehören natürlich immer 2 Mannschaften dazu und das sind ja die leidigen Diskussionen, die dann am Anfang waren. Die einen so gut waren, die anderen so schwach. Ich glaube, es war ein bisschen was von beiden.
Mhm.
Ich glaube aber auch vor allem, dass die Schwäche Leverkusens erzwungen wurde durch Atalanta.
Glaube ich auch.
Die von der ersten Minute an war, also alles, was wir auch vorher gesagt haben, ne? Also Intensität und vor allem, dass Atalanta auch am Ende der Saison vielleicht nicht über 90, aber mindestens über 70, 80 Minuten in der Lage ist, diese Intensität zu gehen, und waren in allen Zweikämpfen giftiger. Und ja, dann hat Xhaka mal mehr Fehlpässe gespielt als sonst, aber weil die auch erzwungen wurden, diese Fehlpässe.
Ist ja, glaube ich, häufig schon runtergebetet worden, dass so ein Anlaufen und schon ab der ersten Linie und so, dass das die Leverkusener Mannschaft aus der Bundesliga gar nicht so richtig kannte und damit halt offensichtlich überfordert war und sich vielleicht nicht das Coppa Italia-Finale so intensiv angeguckt hat.
Ja, und vor allem ist es ihnen dann natürlich auch nicht gelungen, diese erste Linie gut und sauber zu überspielen. Also genau. Es gab ja paar Aktionen, man muss sagen, an anderen Tagen, wenn du dann vielleicht auch nicht Ladea in deinen Köpfen hast, macht dann wahrscheinlich Grimaldo dieses Tor.
Ja.
Wo Musso auch mit einer super starken Leistung. Ah, das war lustig, ne, dass die UEFA hat ihn hochleben lassen und dann ein Foto von Rossi, dem dritten Torwart, gepostet.
Das ist natürlich auch stark, ja.
Hat er selber dann auch drunter kommentiert. Ah, das bin nicht ich. Nee, aber das 2:0 ist, glaube ich, ja auch das da, wo Leverkusen diesen Chipball versucht, über die Mitte zu spielen, aber da rückt dann auch direkt die zweite Reihe Atalantas nach und erobert den Ball. Und da hat man dann sozusagen in allen Momenten so richtig krass das Gefühl gehabt, dass die Beine bei Leverkusen schwer sind, sie sind wackelig, und wenn sie mal sozusagen Platz hinter der Kette und Tiefe bekommen haben, waren sie dann vorne nicht in der Lage, das irgendwie sauber zu Ende zu spielen.
Ja, und dann war es halt aus Sicht von Atalanta natürlich so, wenn es dann nach 75 oder wenn du in der 75. dann tatsächlich noch das 3-0 machst, dann ist halt im Moment dieser Faktor von wegen, jetzt kommt dann die Leverkusener Nachspielzeit und so, das ist dann ja auch vorbei, ne?
Komplett. Und vor allem, wenn Leverkusen sich auch mal am Strafraum festgesetzt hat oder wenn sie auch mal so eine kleine Lücke und Tempo in die Tiefe bekommen haben, war einer immer da. Das wollte ich auf keinen Fall vergessen, den hervorzuheben. Klar, es ist ein easy call, Lookman zum Spieler des Spiels zu machen. Aber fast noch, nein, nicht wichtiger, kann es nicht wichtiger sein als 3 Tore machen. Aber wer mich 90 Minuten lang begeistert hat, wurde er ausgewechselt? Keine Ahnung. Dann, als er gespielt hat, aber ich glaube, er wurde nicht ausgewechselt, war Ederson.
Ja.
Ey, alles abgeräumt und überall gewesen, wirklich überall, und auch Pässe unterbunden, Zweikämpfe gewonnen, ja.
Spielt eine absolut, also fantastische zweite Saisonhälfte, finde ich, also da sagt man dann ja auch immer Cup-Miners und so, aber ich finde das, oder Skamaka natürlich logischerweise, aber dass Ederson fast so ein bisschen schon fast der wichtigste Spieler jetzt in dieser zweiten Saisonhälfte generell bei Atalanta gewesen ist. Und das manifestiert sich dann vielleicht einfach in dieser Leistung auch so ein bisschen.
Ja. Und weil du Skamaka gesagt hast, ne, der war nah dran am Platzverweis, finde ich.
Ja, das ist er ja auch immer für gut, glaube ich.
Ja, aber das ist auch genau, das brauchst du in so einem Spiel auch. Und das haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen auch schon öfter mal gesagt. Ich habe es jetzt in der letzten Folge auch beim Coppa Italia-Finale erwähnt. Ich finde es gut, wenn Schiedsrichter großzügig sind und nur die ganz krassen Sachen gerade in Finalspielen pfeifen. Und dann kannst du an der Grenze wandeln, und das hat Skamaka auch gemacht. Und wenn du dann halt noch so einen Stürmer hast, der dir wehtut als Abwehrspieler, ich glaube, da war es Mittelfeldspieler, aber der dir halt auch die ganze Zeit auf die Nerven geht. Wobei dieses eine Foul war ja schon sozusagen dunkelgelb bis orange. Und dann war er auch sonst 2-3 Mal da noch im Geschäft. Da habe ich ein oder andere Mal zusammengezuckt, als der in den Zweikampf gegangen ist.
Ja.
Aber auch da hat er es halt einfach gemacht, mit dem Risiko dafür bestraft zu werden. Und die Leverkusener waren dann irgendwie ein bisschen weinerlich, weiß ich nicht. Also sie haben halt nicht, es wirkte teilweise so, als wären sie nicht darauf vorbereitet gewesen, was da auf sie zukommt. Oder halt damit wahnsinnig überfordert.
Genau, also vielleicht so ein bisschen einfach auch der Liverpool-Effekt, wenn man so will.
Ja.
Ja.
Ja. Oh, apropos der Liverpool-Effekt. Damals hatten wir ja hier eine Einsendung von Tobi, und ich mache auch an der Stelle nochmal gerne ein bisschen Werbung. Ist der einzige Stadion-Vlog, für den ich nicht Werbung machen werde, meine Freunde. Der Tobi war tatsächlich beim Finale in Dublin Ich verlinke euch das in den Shownotes. Dann könnt ihr da noch mal ein bisschen eintauchen in die, ja, göttliche Pokalzeit. Und man muss einfach sagen, es war ohne italienische Brille oder Häme gegenüber anderen Vereinen oder so. Es ist einfach verdient und großartiges Finale von Atalanta.
Genau.
So.
Und das ist also endlich, wir haben das ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, endlich diese nicht nur Bestätigung, sondern das oder aus was ist der Pokal, aus Messing oder was in, keine Ahnung, ins Edelmetall gießen der Leistung der vergangenen, wie lange ist Gasperini jetzt da? 8 Jahre. Und das ist also viel, viel verdienter, auch alleine für diese Art Lebenswerk kann es nicht sein. Und da das hat mich schon ungemein gefreut, muss ich sagen.
Safe. Ist es eigentlich so ein Moment, würdest du sagen, wenn es am schönsten ist, hört man auf? Oder er wirkt dann noch nicht so richtig müde, oder?
Nee. Ich
Nee.
glaube, also ist ja schon mittlerweile bestätigt, dass er nicht aufhört, sondern eher seinen Vertrag nochmal verlängerte. Und wollen wir damit ins Trainerkarussell
Ich
sliden?
hab mir nur versucht, eine Überleitung zu bauen.
Sehr gut. Ja, er ist ja auch dann, also das ist ja also spekuliert worden, dass er jetzt sagen könnte, jetzt habe ich diesen Pokal und jetzt versuche ich nochmal was anderes und wenn Napoli jetzt ein Angebot macht oder so. Aber nee, ist glaube ich auch von Percassi, dem Präsidenten, direkt nach dem Finale gesagt worden, dass sie sich dann am Wochenende in Ruhe, wenn die Liga zu Ende ist und so, dass sie sich dann in Ruhe zusammensetzen. Aber für Atalanta ist die Liga ja noch gar nicht zu Ende. Die haben ja noch ein Spiel am 2. Juni oder 3. Ja. Ja, und dass man dann den Vertrag verlängert. Und ich glaube, das wird zeitnah der Fall sein.
Okay. Ja, also vielleicht ehrlicherweise. Gut, sie werden ja wahrscheinlich auch Cop Miners und verlieren und so, aber lass die doch auch mal weiter. Also die haben ja sozusagen dieses Nachholspiel hast du erwähnt, sie könnten da mit einem Sieg tatsächlich sogar noch auf 3 springen.
Ja.
An der Stelle kann man, glaube ich, der Vollständigkeit halber sagen, dass ich so das Thema Champions League für die Roma, wie sagt man so schön, das Kapitel Champions League ist zugeklappt. Das Buch Champions League für die Roma ist zugeklappt, weil Atalanta müsste auf 5 einlaufen, sozusagen.
Genau, und das geht ja schon gar nicht mehr, ne? Nee, wie denn auch, die Roma spielt ja nicht mehr.
Ja. Und Atalanta könnte noch Dritter werden, worauf ich eigentlich hinaus wollte, vielleicht. Ja, kriegen Sie so die Transition von dem endlich haben wir einen Pokal zu weiterhin hungrig sein und leisten da über die ganze Saison Widerstand auch den Top-Top-Clubs.
Ich glaube schon. Also ich könnte mir vorstellen, dass selbst wenn Cop Miners geht, dass sonst der Kader einigermaßen zusammengehalten werden kann, dass man halt Scalvini und Ederson und auch Scamacca nicht schon direkt wieder abgeben muss und dass sie Cop Miners auch ersetzt bekommen. Ich meine, sie haben bisher jeden ersetzt bekommen, ne? Muss man ja auch ganz einfach sagen.
Ja, voll. Ja, ich habe es geschafft, obwohl ich uns schon ins Trainerkarussell reingeredet habe, uns wieder zu Atalanta zurückzureden. Das ist
Das ist okay.
amateurhaft, muss ich
Das
sagen.
ist okay. Das ist halt den Fokus auf die kann man jetzt einfach auch mal legen in dieser Folge.
Ja. Aber sag doch mal, wo wissen wir denn? Also wir wissen auf jeden Fall, dass Napoli einen neuen Trainer braucht und es wird wahrscheinlich tatsächlich das Conte werden, ne?
So sieht das aus, ja. Also, das nahm jetzt in den letzten Tagen in den italienischen Medien extrem an Fahrt auf und der neueste Stand ist, glaube ich, dass ihm nur noch die Vertragspapiere bis 2027, meine ich, vorgelegt werden müssen. Er soll dann irgendwie 7 Millionen netto verdienen. Das ist, glaube ich, also maximal die Hälfte von dem, was er in England bekommen hat. Dass er sich darauf einlässt, ja auch aller Ehren wert, aber vielleicht ist er auch einfach nicht mehr wert mittlerweile, keine Ahnung. Aber ja, das wird so kommen. Und ich meine, er ist ja schon im November oder wann, als Rüdiger Garcia entlassen wurde, wollte De Laurentiis ihn ja eigentlich schon haben. Da hat er selbst noch keinen Bock gehabt, so mitten in der Saison zu übernehmen. Und jetzt dann auf die Pressekonferenzen und die internen Querelen auf dem Transfermarkt, er gegen De Laurentiis, das wird bestimmt toll. Aber bekommt dann ja auch, ich glaube, das Trainerteam, das er haben möchte und den Staff drumherum, das bekommt er auch alles. Stellini und Co. wieder als seine Assistenten. Und er soll auch darauf bestehen, Gabriele Orealli als Teammanager quasi so als so Zwischenstück zwischen Trainerstaff, Mannschaft und Management reinzuholen. Mhm. Mit dem hat er sowohl beim italienischen Verband, als er Nationaltrainer war, als auch bei Inter schon zusammengearbeitet. Der war auch lange Sportdirektor bei Inter, bei Parma übrigens auch mal. Super erfahrener Mann, ist auch schon über 70, also ich glaube, der weiß, wie man mit einer Mannschaft umgeht und das so ein bisschen dieses Mannschaftsform, Wiederform und Selbstbewusstsein einhauchen, das ist ja, was die Napoli-Mannschaft auch irgendwie braucht. Und vielleicht ist da der Oriali ganz genau der richtige Mann. Und mit Giovanni Manna, der zuletzt, den hatten wir auch schon besprochen, der zuletzt bei der Juve Next Gen da zuständig war, der wird dann der Sportdirektor. Und dann ist mir nicht mehr nur alles De Laurentiis, sondern dann ist vielleicht so, er konzentriert sich dann jetzt mal den Geldkoffer aufzumachen und das war's dann.
Okay, ja, das klingt sehr gut. Und lass uns doch an der Stelle, weil es passt, mit vorweggreifen, weil wir noch gar nicht über den Spieltag gesprochen haben. Also zum Abschluss ein 0-0 zu Hause gegen Lecce bedeutet, man kann sich nächste Saison vollständig auf die Serie A und die Coppa Italia konzentrieren, weil man wird nicht international spielen. Das ist im Übrigen der historisch schlechteste Titelverteidiger der Serie A-Geschichte, Napoli damit.
Auch. Wow, ja, Wahnsinn.
Ja, aber ich meine, ne, dieses nur auf die Liga konzentrieren und dann Ergebnisse einfahren, das passt schon auch zu Conte.
Das stimmt. Und ja, stimmt, international war er eh nie wirklich gut, außer dann mit dem Europa-League-Finale mit Inter, was sie aber auch verloren haben. Und ich meine, Juve hat es diese Saison auch nicht schlecht getan, sich nur darauf konzentrieren zu können. Also vielleicht ist das dann einfach genau das Richtige. Muss man halt sehen, ob der Name Conte ausreicht bei entsprechenden Angeboten, um dann die Osimhens und Quichas und so weiter und so fort auch halten zu können, wenn sie ein Jahr nicht international spielen. Das, ja, aber auch dazu kann man jetzt nichts Genaueres sagen, auf jeden Fall.
Aber weißt du, das wollte ich gerade noch sagen, weil du sagst, auch mit Geldkoffer rumlaufen. Ich würde Quicha mit der Schubkarre nach Paris fahren und die 100 Millionen einsacken. Mhm. Und davon einkaufen gehen.
Kann ich verstehen.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der nicht nochmal so eine Saison spielen wird bei Napoli. Und auch vielleicht generell nicht. Es kann sein, dass er entschlüsselt ist für viele Gegner.
Ja. Ich hab's auch schon im Herbst gecallt. Ich sehe ihn auch eigentlich unter Conte nicht so.
Ja, genau.
Also nicht so stark einfach.
Ja. Ja.
Ob es dieses Angebot vom PSG wirklich gibt, das würde ich jetzt aber auch nochmal irgendwie im Raum stehen lassen. Das ist ja jetzt, Mbappé ist weg und sie müssen ihn ersetzen und da wird jetzt jeder Name durchs Dorf getrieben werden, erstmal bis einer da ist.
Ja, aber vielleicht kannst du den da auch hinbringen, ohne dass sie es selber wissen und dann sagen sie, ach so, stimmt, ja, hier hast du das Geld, Abfahrt. Ja,
Argument.
Neue Trainer werden wir auch sehen bei Milan und Bologna. Die AC hat die Trennung von Stefano Pioli trotz Vertrages bis 2025 dann mitgeteilt und du glaubst, ne, dass es Paulo Fonseca werden wird?
Das glaube nicht nur ich, glaube, das ist mittlerweile der gängige Konsens, also einige Leute aus der Milan-Bubble, unter anderem der von uns sehr geschätzte Thomson bei Twitter hat dazu auch irgendwie schon einiges geschrieben, ist auch sehr zufrieden mit dieser Wahl, dessen Vertrag bei Lille läuft aus, das ist zwar noch nicht bestätigt, aber ist, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit und ich kann mir das schon vorstellen. Also ich glaube, der hat bei der Roma in einem schwierigen Umfeld gute Arbeit geleistet, hat Lille auch in die Champions League Quali gebracht oder so. Kann auf jeden Fall offensiv spielen, kann sicherlich mit so Leuten wie Leao einiges anfangen. Hey, warum nicht? Ich hätte mir zwar De Zerbi gewünscht, jetzt wo er frei ist, aber es scheint ja, als würde der doch eher in England bleiben. Von daher probieren wir es aus mit Fonseca.
Und wer macht es dann in Bologna?
Gibt es noch nichts, glaube ich, richtig Konkretes. Namen, die ich jetzt heute Morgen bei der schnellen Recherche gelesen habe, sind tatsächlich Vincenzo Italiano. Mhm. Das könnte ich mir eigentlich sehr gut vorstellen. Also wenn jemand so Motta-like in der Serie A hat spielen lassen, dann ist das ja schon mehr oder weniger er. Also warum nicht? Und ich glaube, Baroni wurde tatsächlich auch gehandelt. Der steht aber auch bei Monza irgendwie hoch im Kurs und bei Cagliari auch. Also könnte Hellas verlassen und da diesen Wechsel machen. Und dann war da noch einer, den kriege ich jetzt aber gerade nicht mehr zusammen. Aber also so konkret ist es bei Bologna noch nicht Stand der Aufnahme.
Okay.
Genau, De Zerbi habe ich schon gesagt, den zieht es wahrscheinlich nicht nach Italien zurück. Und ja, Motta, da ist auch, er sagt zwar selbst, ich kann jetzt noch nichts sagen und keine Ahnung, aber also, dass er zu Juve geht, das steht ja nun mittlerweile seit Wochen mehr oder weniger fest. Und das muss auch nur noch bestätigt werden. Er nimmt dann ja wahrscheinlich auch direkt Calafiori noch mit. Ja, Giuntoli auf dem Transfermarkt auf jeden Fall sehr umtriebig, um Motta da schon frühzeitig dann ein vernünftiges Team hinzustellen. Mit Gregorio von Monza auch einen neuen Torwart. Juve hat Bock.
Da hattest du ja auch schon eine kleine Umfrage gemacht, deswegen bei Insta, ne?
Ja, genau. Erstmal direkt, ob sie mit Motta denn, was habe ich die gemacht, als Allegri dann raus war? Weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall genau, weil es dann ja mit Motta mehr oder weniger feststand, ob sie mit Motta direkt Meister werden. Und es war sehr knapp. Also ja, haben 49% geklickt und nein, 51%.
Ja, du, aber du hast ja in der letzten Ausgabe auch schon vor dem Meister-4-Kampf geschwärmt.
Genau.
Also ich glaube, es wird nächstes Jahr nicht einfach werden. Aber weil der Name Max Allegri gerade nochmal gefallen ist, an dieser Stelle wollen wir einmal auch Manolo zu Wort kommen lassen. Ihr erinnert euch vielleicht letzte Woche, Francesco, würde ich jetzt nicht als Pressesprecher Allegris bezeichnen, ganz im Gegenteil. Aber das ist ja so schön, dass innerhalb der Community und vor allem auch innerhalb der Juve-Community da ganz unterschiedliche Meinungen herrschen. Und der Vollständigkeit halber gibt es dann jetzt sozusagen in schriftlicher Form von Manolo die Verteidigungsrede für Max Allegri, die ich vortragen darf. Ich hoffe, ich werde es ungefähr so vorlesen, wie er es auch gefühlt hat, als er geschrieben hat. Hört es euch einfach mal an. Das ist sozusagen ein bisschen die Reaktion von Manolo darauf, was auch wir beide, müssen wir sagen, da nehmen wir uns ja natürlich nicht aus, zu Allegri in den letzten Monaten so von uns gegeben haben. Also, hallo ihr Lieben, besser spät als nie, aber dafür mit umso mehr Amore. Max hatte gerade in den letzten beiden Jahren mit enormen Widerständen zu kämpfen. Erst der Rücktritt von Agnelli, Nedved und Co. und dann die Farce mit dem Punktabzug und der Disqualifikation aus Europa dank des Werks von Gravina und Ceferin. Max wurde in der schwierigen Zeit nicht nur Trainer, sondern auch Außenminister von Juve. Während der neue Vorstand sich versteckte, musste er über Themen außerhalb des Platzes Stellung beziehen. Er war der Einzige, der den Verein in den Medien verteidigt hat und wurde selbst zur Zielscheibe von den Adani-Jüngern. Im letzten Sommer plante er, mit Rabiot, Pogba und Fagioli in die Saison zu gehen. Wie diese Geschichte endete, wissen wir alle. Als man im Januar noch auf Schlagdistanz zu Inter war und man mit der ein oder anderen Verstärkung die Chance gehabt hätte, weiter um den Scudetto zu spielen, bekam er Thiago Giallo, der aus einem Kreuzbandriss kam, und Carlos Alcaraz aus der Premiership. Spieler wie Rabiot und Cambiaso machten durch ihn einen enormen Sprung nach vorne und Soloi, Illing Jr. und Yildiz wurden dank Max Serie A-Spieler. Sein Wutausbruch in der Coppa war natürlich etwas überdreht, aber im Anbetracht der Umstände auch verständlich. Eine katastrophale Schiedsrichterleistung pro Atalanta, klarer, nicht gegebener Elfmeter, Klammer auf, Mario sieht das anders, 6 Minuten Nachspielzeit bei einem Spiel mit hohem Spielfluss, aus der sogar 9 wurden. Ja, wie auch immer. Um die Tatsache, dass Tuttosport eine Kampagne gegen Allegri startete mit Inhalten, er habe die Kabine verloren etc. Fußballerisch war es nicht schön unter ihm, aber niemand hat Juve in den letzten Jahren mehr gelebt und verkörpert als Max Allegri. Aus diesem Grund verdient er absoluten Respekt und hat diesen Abgang absolut nicht verdient. Nicht umsonst wurde Max während des Spiels gegen Monza vom Allianz Stadium besungen. Er gewann 5 Meisterschaften, 5 Coppa Italia und 2-mal den Supercup und führte uns 2-mal ins Champions League Finale. Grazie Max per tutto. Tanti saluti. Vielen Dank für die Einschätzung und die Einordnung und deine Nachricht, lieber Manolo. Kann ich aus Fansicht und ehrlicherweise, so sehr ich über Allegri auch geschimpft habe, ich bin schon auch einer der Treue und Trainer und nicht Treue zu Trainern und auch Anerkennung und Dankbarkeit zu schätzen weiß. Gilt auch zum Beispiel, wie ihr wisst, bin ich ja Werder-Fan, da wurde das ja auch jahrelang gelebt oder wird es immer auch wieder gelebt, dass da Kontinuität etc. wichtig ist. Und ich kann es aus der Warte schon auch jedes Wort von Manolo nachvollziehen. Mit der Schiri-Leistung sind wir nicht auf einer Seite, würde ich sagen, beim Coppa Italia-Finale. Aber auch das gehört ja dazu.
Genau.
Was haben wir denn da sonst noch so
genau.
beim Trainerkarussell?
Ja, der Verein, der dank Napolis Unentschieden bei Lecce noch eine Chance hat aufs internationale Geschäft, Torino, der, wo Juric dann ja, wenn sie, also ich meine, er hat ja gesagt, er geht, und er hat aber irgendwann mal gesagt, er geht nur, wenn sie Europa nicht erreichen. Und vielleicht erreichen sie jetzt Europa, aber spielen dann da mit einem neuen Trainer.
Das wäre schon lustig.
Und es ist dann der Fall, wenn die Fiorentina das Conference League Finale gewinnt, also da sprechen wir nächste Woche drüber, dann wird es wohl auf Paolo Vanoli hinauslaufen, der derzeit mit Venezia oder in den kommenden Tagen mit Venezia um den Aufstieg in die Serie A spielt gegen Cremonese im Playoff-Finale. Und einen anderen, den ich jetzt noch gar nicht mit ins Dokument geschrieben hatte, habe ich heute Morgen auch noch gelesen. Monza muss sich wahrscheinlich auch einen neuen Trainer suchen, denn Raffaele Palladino wird wohl der Nachfolger von Italiano bei der Fiorentina.
Oh, okay.
Und das finde ich sehr spannend.
Mhm. Okay. Ja, krass. Okay. Ja, komm, dann lass uns da einmal noch kurz sportlich in den Spieltag rein sliden. Es war ja nicht mehr alles komplett relevant. Aber man sollte trotzdem, weil du gerade auch die Fiorentina angesprochen hast, über dieses wilde 3:2 bei Cagliari sprechen durch das späteste Tor der Serie A-Geschichte.
Ja, wow.
Ein Elfmeter in der 13. Minute der Nachspielzeit hat die Fiorentina 3:2 gewonnen. Es war natürlich für La Viola die Generalprobe fürs Finale gegen Olympiakos, das dann am 29.05. besprechen wir nächste Woche. Aber vor allem war es eben das letzte Spiel Claudio Ranieris als Vereinstrainer. Ich meine, mit Cagliari aufgestiegen und Klassenerhalt zu Beginn seiner Trainerlaufbahn und
ja,
jetzt nochmal das Gleiche. Also besser kann sich der Kreis ja nicht schließen.
Ja, absolut. Und er hat einer der ganz, ganz Großen und auch die Bilder im Stadion höchst emotional und so. Also das ist auch ein Abschied, den er sich verdient hat, finde ich. Und wir haben bei Insta geschrieben, danke Mister oder grazie Mister. Und er wird fehlen.
Und überall, also auch in anderen Stadien die ganze Zeit, auch selbst ohne Cagliari-Beteiligung, habe ich zum Beispiel in Empoli gesehen, die Roma hatte Spruchband für ihn, etc.
Ja.
Also
ja,
hoch respektiert und anerkannt. Zu Recht.
Wünsche ich
alles Gute für die Rente.
Ja, er war ja auch fast überall, ne? muss man ehrlicherweise dazu sagen.
Das stimmt. Hattest du da gerade schon gesagt, wer da wahrscheinlich sein Nachfolger wird? Gerade ein bisschen abgeschweift.
Beim Namen Baroni, weil der auch in Monza gehandelt wird, habe ich, glaube ich, einmal kurz gesagt, dass er auch in Cagliari gehandelt wird, genauso wie Fabio Grosso. Aber steht, glaube ich, auch alles noch nicht hundertprozentig fest.
Okay, ja, das beobachten wir einfach weiter, ne?
Genau.
Genoa hat gegen Bologna gewonnen. Das hat keinerlei weitere Auswirkungen.
Nur, dass Genoa als Aufsteiger fast die 50-Punkte-Marke geknackt hat. Starke Saison.
Absolut. Juve hat Monza geschlagen mit 2:0.
Genau, da saß dann ja nicht mehr Allegri, sondern Paolo Montero auf der Bank, hat ein bisschen umgestellt auf 3-4-3 und da dachte ich, oh, weiß nicht, vielleicht ist das ja auch was womit Motta sich anfreunden könnte, wenn der Kader das hier gibt. Und ganz interessant, den Namen Fagioli wegen seiner Nominierung für den vorläufigen EM-Kader habe ich ja vorhin schon einmal kurz in den Mund genommen. Der hat sein Startelf-Comeback gefeiert.
Mhm.
Wurde Woche vorher gegen Bologna schon einmal eingewechselt und jetzt eben von Montero in die Startelf beordert, gleich einen Assist gegeben. Boah, kann man mal machen.
Das spricht dafür, und was ich ja auch gut finde, dass man so jungen Menschen dann Chancen gibt und sie wieder integriert, dass er da auch die ganze Zeit Teil der Mannschaft und des Trainings war.
Ja, genau.
Das kann einen nur freuen.
Ja.
Jo. Ah, genau, und das hast du vorhin gesagt, ne? Michael Di Gregorio
Genau.
geht zu Juve.
Ist auch noch nicht verkündet, aber steht sozusagen schon fest. Kostet 20 Millionen.
Ja, und ist zum besten Keeper der Saison gewählt worden schon von der Liga.
Ja, durchaus auch zu Recht, finde ich.
Ja, ohne euch da jetzt schon beeinflussen
Nee, nein,
zu
nein, nein,
wollen.
nein, nein,
Ja,
nein, nein.
genau. Über Stefano Pioli haben wir vorhin schon länger gesprochen. Es sah danach aus, als würde sie ihm zum Abschied noch einen Heimsieg schenken gegen Salernitana, aber
Dann
sie haben
kam
dann doch eher
Simi.
gesagt, ja, Wahnsinn, ey. Dann haben sie gedacht, wir machen doch nochmal hinten raus einen Milan. Wir bauen einen Milan, so wie es ist in dieser Saison. 3-3 gegen Salerno. Ja, das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, was du hier noch geschrieben hast, dass sie noch einen vierten Torwart eingewechselt haben.
Ja, genau. Lapo Nava hat dann von Pioli, so glaube ich, nochmal als Geste, ist dann für Mirante, der begonnen hatte, eingewechselt worden und der musste dann aber noch das 3-3 hinnehmen. Das ist natürlich auch extrem undankbar für ihn. Ich glaube, ja, naja.
Ja, naja. Ansonsten viele Abschiede.
Ja.
Giroud zum Abschied nochmal getroffen. Pioli auch auf jeden Fall hochleben gelassen worden von der Mannschaft und von den Fans. Das war es dann doch nochmal versöhnlich, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Videos und Bilder hast du geschrieben von Yogi, aber im
Genau,
Endeffekt übrigens habe ich jetzt auch gesehen.
von Aber auch noch.
Ja, genau. Nicht unerwähnt. Also ich glaube, in den nächsten Tagen glüht unser Kanal, weil ich habe ja auch noch was in petto. Also Serie Amore unterstrich Podcast rein da bei Insta. Und damit wir das zum Saisonende auch nochmal haben, die Mark-Takes zum Spiel. Das Wichtigste zuerst, die neuen Trikots sind mega.
Stimmt.
Indeed, muss ich sagen, absolut. Defensiv wieder vogelwild. Auch das ist richtig. Offensiv ein paar schöne Sachen dabei. Viele Emotionen. Grazie Pioli, Olli, Simon. Weil Simon Kjær wollen wir nicht unterschlagen, auch noch verabschiedet worden, damit auch wieder hier der Folgentitel seine Berechtigung hat.
Absolut, ja.
Und dann gehen wir in den Sonntag rein. Also wir hatten ja vorhin schon gesagt, eine Atalanta hat Torino 3-0 einfach besoffen weggewischt. Muss man auch erstmal schaffen.
Ja,
Hätte ja
stark.
dafür gesorgt, dass Napoli mit einem Heimsieg gegen Lecce dann zumindest diesen 9. Platz sich hätte holen können, ist aber nur 0-0 ausgegangen. Lazio hat noch gegen Sassuolo gewonnen und ist damit
Ja, eins
dann am
eins.
Ende 1-1. Ach, siehst
Ja.
du. Ist aber auch egal, ne?
Ja, spielt keine Rolle für beide.
Wobei sie hätten mit einem Sieg, jetzt
Ach,
überleg,
stimmt.
hast du im Kopf, wie der direkte Vergleich gegen die Roma ist von Lazio?
Die müsste die Roma gewonnen haben. Warte. Ja, 0,
1-0.
0, 0 und 1-0, ne? Ja.
Ja, okay, ja, hast
Roma hat
recht.
den
Ja, gut, nee,
gewonnen, ja.
dann ist egal, sonst hätten sie ja, aber also sie hätten noch zumindest punktgleich mit der Roma sein können.
Ja.
Whatever. Wie hat Inter gegen Hellas gespielt?
2-2.
Aha.
Doppelpack
Ach, hör auf.
Arnautovic.
Das lese ich und höre ich gerade zum ersten Mal.
Ja.
Ciao, tutti und Grüße aus Italien. Ich bin der Marius und hatte gestern das Glück, das Spiel Hellas Verona gegen Inter Mailand zu besuchen. Ich selber verfolge Hellas jetzt schon ein paar Jahre, hatte vor einigen Jahren schon mal das Glück, hier beim Heimspiel zu sein gegen die AS Roma. Und gestern war es dann wieder soweit. Gegner Inter Mailand, es ging im Prinzip um nichts mehr. Ne? Bekannterweise Inter mit der Meistertitel, der schon längst durch ist. Und Hellas hat ja auch gegen Salernitana den Klassenerhalt bereits perfekt gemacht. Der erwartete Kaffeekuchenkrieg wurde es dann doch nicht. Ja, es endete 2-2 auf Seiten von Hellas Verona, ganz klar Noslin und Suslov hervorzuheben, die beide, wie ich finde, Man of the Match waren, jeweils mit einem Tor und einer Vorlage. Arnautovic war es dann für Inter mit dem Doppelpack. Gerechtes Ergebnis. Inter hatte am Ende deutlich mehr Chancen, auch deutlich mehr vom Spiel. Hellas stemmte sich aber sehr, sehr gut dagegen, hatte ein bisschen Glück am Ende mit der Abseitsentscheidung gegen Sanchez. Mit seinem Lupfertreffer in der Nachspielzeit. Das wäre das romantische 3-2 gewesen, vermutlich auch sein letztes Spiel, aber zählte nicht. Wie ich finde, trotzdem faires Ergebnis mit 2-2. Party war groß auf Verona-Seite. Ganz klar auch die Erleichterung zu spüren über den Klassenerhalt. Ich denke, dass mit der guten Platzierung auch die wenigsten gerechnet haben. Da waren sehr, sehr viele Transfers dabei die Saison, ich glaube über 20 letztendlich. Und das Projekt um Baroni war letztlich erfolgsversprechend, aber die Erwartungshaltung war ja, mit Sicherheit deutlich geringer. Jedenfalls war es bei mir so. Stimmung, wie gesagt, ausgelassen, auch vor dem Spiel. Tolles Wetter, 2045 Spiel, Flutlicht im Bente Godi und ja, es war alles angerichtet, hat richtig Spaß gemacht. Auf Interseiten auch viele Gästefans dabei, 1500 waren es im Block und man hat auch auf den Heimtribünen gesehen, dass viele in schwarz und blau gekleidet noch dort saßen. Tolles Fußballerlebnis, Stimmung wie gesagt ausgelassen und freue mich das nächste Mal wieder dabei zu sein in Verona. Trikot habe ich mir auch noch gekauft, das dritte diese Saison. Also das weiße in Anlehnung an die erste Europapokalsaison 1984 und ja, jetzt geht's weiter im Italien-Trip. Hab das Spiel auf jeden Fall in sehr, sehr guter Erinnerung. Freue mich das nächste Mal wieder in Verona das Spiel zu besuchen. Und euch wünsche ich jetzt erstmal eine schöne Woche. Hoffe, das klappt jetzt hier noch mit der Podcast-Folge. Ansonsten reicht's gerne nach. Wünsche euch alles Gute, vielen Dank und macht's gut. Bis bald. Ciao.
Für Hellas aber, glaube ich, auch ein versöhnlicher Saisonabschluss dann.
Muss man sagen, absolut. So, ich habe noch mal einen Schluck genommen, weil ich war ja woanders unterwegs. Mhm. Ne?
Ja, bitte. Bringe uns auf Stand.
Wir sind aus unserem kleinen Feriendomizil hier, unweit von Florenz. Eigentlich wollten wir tagsüber schon hin und dann auch noch Städtchen angucken etc. pp. Aber es war so heiß und Freunde kamen an mit Kiddies und da wurde noch viel gespielt und gebadet. Und dann sind wir doch erst ein bisschen später losgekommen und sind dann die so gut ja, 60, 70 Autominuten losgefahren, haben an der, was ganz lustig war, da wo man die Maut zahlt immer, hatte man schon gesehen, dass vor uns einige Romanisti die Bahn auch schon befahren hatten, denn die ganzen Schranken und Häuschen waren alle voll gestickert bis oben hin, zur großen Belustigung Navids. Das fand er sehr, sehr gut. Dann sind wir irgendwann in Empoli angekommen. Hat dann doch irgendwie ein bisschen gebraucht, dadurch, dass wir spät dran waren, bis wir irgendwo einen halblegalen Parkplatz gefunden haben. Sind zum Stadion gelaufen, das ist ein ganz schöner Weg, so erst durch ein paar Gässchen und dann am Fluss entlang. Und haben uns dann kurz vor dem Stadion mit Giuseppe, ihr habt ihn letzte Woche gehört, der beim Coppa Italia Finale mit Bergamo war, getroffen, mit Giuseppe und seinem Sohn Chua, haben dann noch die Zeit gehabt, neben dem Stadion an der Bude ein bisschen was zu trinken und uns zu unterhalten. Ganz liebe Grüße an der Stelle nochmal, war sehr, sehr nett. Es ist lustig, direkt neben dem Stadion war so ein großer Rummel. Ich glaube, da hätte man auch noch ein bisschen Achterbahn fahren können.
Stark.
Dann noch ganz wichtig, Chua, immer bevor er ins Stadion geht, der Sohn Giuseppes will er sozusagen von allen Tipps hören. Und jeder darf das ein Ergebnis nur einmal sagen. Und Glückwunsch an der Stelle. Er hat 2-1 getippt. Ich weiß noch, Giuseppe hat 3-2 getippt. Torreiches Spiel, hat aber gesagt, auf jeden Fall wird Nyang treffen. ja, vielleicht wisst ihr schon, was dann passiert ist. Rein ins Stadion. Ich hatte tatsächlich über die lieben Kollegen von der Zone Italien Karten bekommen. Die Plätze sind dann immer sehr gut. Wir haben es wie das letzte Mal in Florenz, aber trotz der Möglichkeit, dass wir Hospitality gehabt hätten, uns dazu entschieden, einfach uns unter das Volk zu mischen und dann da salzige Popcorn zu kaufen und auf die Häppchen zu verzichten.
Gut so.
Wir sind mit Einlauf der Mannschaften reingekommen, weil es dann irgendwie bei der Ticketkontrolle noch ein bisschen Probleme gab. Erst irgendwie wurde ein Ticket ständig doppelt ausgedruckt. Das ging dann natürlich am Drehkreuz nicht mehr, nachdem einer schon drin war. Und dann irgendwann hat die Ordnerin einfach nebenan die Tür aufgeschlossen. Das war ja auch, das war wieder so, hier, komm rein da, Abfahrt. Also wir kamen gerade rechtzeitig rein noch, um zu hören, dann auch wie der sehr gut gefüllte Roma-Sektor Roma, Roma, Roma intoniert hat. Wir saßen so 10. Reihe hinter den Trainerbänken, direkt hinter San Nicola. lustig ist in Empoli, in dem sozusagen die Tribüne ist ein bisschen erhöht und dann ist hinter den Trainerbänken eine 5 Meter breite Freifläche, wo ich gesehen habe, wo es auch so Häppchen und so gibt. Und dann gibt es wohl neben den Trainerbänken so ein bisschen wie in In San Siro sieht man im Fernsehen manchmal so Plätze, wo dann wirklich sozusagen, du kannst da Tickets unten, so wie beim Basketball, würdest du sagen, Courtside kaufen. Also du sitzt sozusagen fast genau da, wo die Trainerbänke sind, nur leicht dahinter und kannst halt noch aufstehen und dahinter Oliven snacken und so. Also,
geil.
Ja. Wer es braucht. Empoli, aktive Fanszene sozusagen uns schräg gegenüber, von Höhe der Mittellinie bis Eckfahne, melodisch, gut zu hören, aber halt natürlich, weil sie uns genau gegenüber sind. Die zwei Tribünen hinter den Toren sind ja wirklich nur so Stahlrohrtribünen. Ich würde sagen, so jetzt immer ein bisschen so Mitmachquote und durchgehend Empoli. Ich weiß nicht, ob ich enttäuscht war, würde ich wahrscheinlich gar nicht sagen. Das ist halt wahrscheinlich bei dem Verein so. Es war jetzt irgendwie keine Beflackung aus München da, also München rot, obwohl die Saison in der Bundesliga vorbei ist, keine Freunde geschickt zum Abstiegsendspiel. In der ersten Halbzeit muss man auch klar sagen, dass die Roma-Kurve, die auch viele Spruchbänder gezeigt hat, unter anderem ja auch das für Ranieri, sehr fast durchgehend lautstärker war. Auch ein paar Mal schön gezündet, viele großen Schwenkfahnen gehabt, das konnte man sich gut angucken. Und bei Empoli war es ein paar Mal so dann tutto lo stadio. Also das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, wo dann unsere Plätze waren. Vielleicht muss ich mir das nächste Mal dann doch irgendwie einfach für 2 Euro, gab es im Übrigen noch Tickets, 2 Tage vorher für diese eine kleine Tribüne, wo auch Giuseppe dann war. Und Kinder unter 14 umsonst rein, also sie wollten es halt unbedingt ausverkauft bekommen. Haben sie es dann auch hinbekommen bei 16.000 bei so einem wichtigen Spiel, Um uns rum war so gemischte Gefühlslage, ehrlicherweise. Wir hatten so das Gefühl, dafür, dass es um so viel geht, war es bei manchen gar nicht, die Anspannung gar nicht so groß. Aber es waren vielleicht halt auch irgendwie ein paar Haupttribünengänger, um es mal so zu sagen. Ganz süß, rechts neben Navid saß ein älteres Ehepaar. Ich würde sagen, schon um die 70 rum. Gerade der Mann war da sehr zittrig am Schluss. Der hat es wirklich gefühlt. Der ist ehrlicherweise auch kurz vor Ende des Spiels gegangen mit seiner Frau, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Grüße an der Stelle. Er hat sich dann hoffentlich auf dem Weg nach draußen freuen können. Und hinter uns saß ein Junge, würde ich sagen, 12, 13, der sehr ergriffen war am Ende des Spiels und auch in Tränen ausgebrochen ist bei dem späten Tor. Aber ich versuche es nochmal chronologisch zu machen. Das Spiel, meine Beobachtung aus der ersten Hälfte, weil er direkt vor uns rumgelaufen ist, Mattia Destro macht es aber nicht mehr lange, zumindest im Profifußball.
Ja.
Der hat sich reingehauen in alles, aber also nach 5 Minuten habe ich dem schon zugeguckt beim Laufen. Und es gibt ja so Spieler, Belotti hat ja auch so einen Laufstil ein bisschen, ne? Aber Destro watschelt zudem noch so. Und wirklich nach 5 Minuten, ja, das war ein heißer Tag, aber dachte ich, Junge, du pumpst ja schon wie ein Marienkäfer, was ist los bei dir? Also wenn der auch so einen Sprint gegangen ist und so, der hat sich auch in alles reingehauen. Keine Frage, gab ja die Führung durch Cancellieri, aber Destro hatte auch eine riesen Chance zu erhöhen und das war so, das ganze Spiel hat man schon gesehen, warum Empoli diese Saison so extrem Probleme hat, auch Tore zu schießen. Also Destro ist einmal auch, da fahren sie einen Konter und der läuft 5 Meter im Abseits rum. Wo ich mir denke, so, da darfst du doch erstens den Ball nicht hinspielen und das darfst du auch nicht laufen. Und der hat dann vor der Pause auch noch irgendwie ganz schön was auf die Nase bekommen, ist dann nochmal reingekommen, ist dann aber ausgewechselt worden. Die Roma hat ja zwischenzeitlich den Ausgleich auch dann erzielt, der erstmal zurückgenommen wurde wegen Abseits, dann gab es aber den Ausgleich. Und in der zweiten Halbzeit war es schon so, dass beide Seiten gute Chancen hatten, die Roma das oft auch nicht sauber zu Ende gespielt hat. Also die haben manchmal rumgezockt, vor allem als Pellegrini dann drin war, hat Pellegrini mit Dybala gezockt, wo du dir gedacht hast, also wenn die jetzt 10% mehr geben, dann schießen die Empoli aus dem Stadion und hatten auch so ein paar Chancen, die sie dann nicht sauber zu Ende spielen. Einmal läuft Zalewski über außen durch und macht dann so eine, also die Flanke ist vollkommen schlecht, das wäre eigentlich ein sicheres Tor für die Roma gewesen, wo ich mir ein paar Mal gedacht habe, also jetzt keine Verschwörungstheorien, ne? Aber es war so, come on, echt jetzt? Okay. Also, es wirkte so ein bisschen wie, naja, also wenn wir jetzt ein Tor schießen, wird es uns nicht stören, aber wir müssen das nicht unbedingt machen. Und auf der anderen Seite, obwohl die Roma dann so ein bisschen gegenwehrlos und dann auch gemeint, hier mach mal, war es halt bei Empoli wirklich wieder, die hatten gute Chancen. Die haben irgendwie, Cancellieri ist noch einmal auf den Torwart zugelaufen und macht dann so den Grimaldo, also versucht den dann so zu chippen und chippt den Torwart an. Raphaël Marin hat nochmal einen Distanzschuss an die Latte gehabt, wo du dann irgendwann gedacht hast, wie soll das dann jetzt noch funktionieren? Aber sie haben Bayern Young, ne? Also Marius, muss man halt sagen.
Ja. Als ich das gelesen habe, dass ausgerechnet er das Ding gemacht hat, musste ich auch ein bisschen schmunzeln, ja. Über mich selbst.
Ja. Und dann war natürlich kein Halten mehr. Ah, erwähnenswert noch zwischendurch, so ab der 60. würde ich sagen, ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt, hat die komplette Roma-Kurve den Support eingestellt. Es war also war gar nichts mehr. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass da der eine Vorsänger ein bisschen irgendwie geredet hat. Es war ein bisschen irgendwie Hektik drin, Nervosität, aber wir haben keine Bullen gesehen oder so, die drin waren im Block. Polizia, Entschuldigung. Ich weiß nicht genau, was Thema war. Aber, also wenn das jemand weiß, ich habe es bislang nicht recherchiert bekommen. Also vielleicht auch war eine, die mit dabei war, meint dann noch so, keine Ahnung, sagen die jetzt auch so keinen Bock mehr, wie ihre Mannschaft spielt, oder denkt sich auch so aus Respekt so, lass Empoli jetzt machen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also irgendwann, es war auf jeden Fall auf einmal gar nichts mehr. Nur nach Abpfiff, nach dem Platzsturm wurde dann nochmal, gab es auch eine kleine Leuchtmunition in Richtung der auf den Platz rennenden Empoli-Fans und ein paar Hin- und Her-Pöbeleien. Aber genau, kleiner, feiner Platzsturm, den wir nicht mitgemacht haben, weil von unserer Tribüne konnte man da nicht runter. Und Desperados, die Ultras drüben bei Empoli, hatten noch ein kleines Feuerwerk dann in Gepäck. Auch da wurde dann in den Platzsturm und den Jubel hinein noch Luperto verabschiedet. Ich glaube, der Kapitän, der beendet auf jeden Fall seine Karriere. Bereschinski habe ich noch gehört. Ich glaube auch Pezzella, der hat sich vor uns warm gemacht. Ich hatte ihn ja nicht mehr auf dem Schirm, dass der in Empoli spielt. Und ja, also das ging dann alles so ein bisschen drunter und drüber. Und noch eine Randerscheinung. Die eine alte Anzeigetafel, die Empoli hat, hat durchgehend das ganze Spiel so Regionalwerbung gemacht. Also keine Ahnung, für den Friseursalon, für die Metzgerei, so Zeug. Das, also Navid hat da die ganze Zeit hingeguckt, da stand zwischendurch einmal kurz der Spielstand. Ansonsten lief da Tulle Schuhe, so schlechte alte Werbung, weißt du, auch so ein bisschen animiert und so. Aber ansonsten war da nichts zu sehen.
Fantastisch.
Ja, das ist auch so ein Stadion, als es einmal den VAR gab. Du wusstest nicht, also was los ist. Die Leute haben dann versucht, irgendwie auf dem Handy zu gucken. Also schrecklich. Naja. Auf jeden Fall haben wir uns den Platzsturm noch ein bisschen mit angeguckt und sind dann von unserer Tribüne hinten rausgegangen und haben dann erst gecheckt, dass direkt dort, wo wir runtergekommen sind, der Eingang zu den Spielerkabinen ist. Und wer stand da und hat seine Familie abgeknuddelt? Ich habe auch noch kurz Davide Nicola gesehen, der da rauskam, aber direkt vorne, einen Meter von uns weg, hat Ciccio Caputo seine Familie abgeknuddelt.
Oh. Sehr schön.
Und als wir dann habe ich kurz überlegt, ob ich noch schaffe, da hinzugehen, ein Foto mit ihm zu machen, ja. Weil da habe ich echt, das wäre einfach kultig gewesen.
Ja, ja.
Der wurde nämlich zur Halbzeit eingewechselt und dann, oder ein bisschen später auf jeden Fall. Aber dann ist er gerade schon wieder in Richtung Kabine gegangen und jetzt kommt mein Kultmoment. Ich wollte da gerade ein Foto von ihm machen, mach ein Foto von ihm. Und ich meine, in Italien ist das gang und gäbe, dass man nicht nur sein Trikot verschenkt, ne?
Mhm.
Und dann gucke ich das Foto an, guckst so du drauf, sag so,
Hose.
Ach so, er hat nur noch eine Unterhose an.
Genau, klar. Also genau in der Situation hättest du ihn ansprechen und dann mit ihm Bier trinken müssen.
Ja, das wäre eigentlich, also das war dann sozusagen ein guter Abschluss. Und dann sind wir durch die Dunkelheit zurück zum Auto gelaufen und ehrlicherweise dann auch ziemlich schnell aus dem Städtchen wieder rausgekommen. Es gab bisschen Autokorso, das ein oder andere Gehupe, alles aber ja so eine Mischung aus angebrachter Überschwang, aber bei vielen auch so, ja, ich glaube halt, das ist ein kleiner Verein, auch umgeben mit größeren Vereinen, die vielleicht zu mehr hergeben. Ich will da irgendwie gar niemandem zu nahe treten oder so voll anmaßend sein. Ja, es war, vielleicht lag es wirklich an dem Platz, wo wir waren, aber ich dachte so, ob der Tragweite des Ganzen einfach, hätte ich zwischendurch irgendwie gedacht, da brennt's und kribbelt's noch mehr. Vielleicht war ich aber selber auch irgendwie müde und erschöpft vom Tag, dass ich dann nicht immer alles komplett gefühlt habe. Es war so durchwachsen. Man konnte es nicht ganz greifen und glaube halt, dass da sozusagen sonst auch, das ist nicht umsonst, dass die vor so einem Spiel einen Tag vorher noch auch nochmal 2-Euro-Tickets rausgegeben haben. So, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Aber auf jeden Fall. Alles mit dabei gewesen.
Ja, also krasse Erfahrung, die man vielleicht sich, wenn man sich so, weiß ich, wenn, als ihr die Reise geplant habt, wenn du dann auf den Spielplan geguckt hast, dann siehst du Empoli Roma, die man sich vielleicht dann nicht so vorgestellt hat, 4 Wochen vorher oder so.
Stimmt, also sozusagen in der Erwartungshaltung von 4 Wochen vorher war es krass. In dem, was ich dann sozusagen die 2 Stunden vorm Spiel gedacht habe, was vielleicht kommt, war, dachte ich dann auch wieder, weil auch teilweise sozusagen, als die Ultras animiert haben, das ganze Stadion, also auf unserer Tribüne war sozusagen dieses Empoli, Empoli, war nach 2-mal Empoli auch schon wieder vorbei.
Ja, okay.
Es war nicht so, dass da das ganze Stadion so das Momentum rüber geschwappt ist und so. Es kann aber auch daran liegen, dass da so vielleicht ein bisschen eine gewisse Lähmung stattgefunden hatte.
Ja, sicherlich.
Die war zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich in Frosinone der Fall, ne?
Das ist mit Sicherheit der Fall gewesen, denn zumindest lange in Angst gelebt und Kenan Davies hat dann in der 76. Minute das 1-0 für Udinese gemacht und was des einen Magic ist, ist des anderen Trauer, ne? Also Mbai Nyang Magic, Fabio Cannavaro Magic und Eusebio Di Francesco. Das sind dann emotionale Bilder einer anderen Qualität noch als bei Claudio Ranieri nach Spielende gewesen. Wie er dann davon von Cannavaro getröstet worden ist, das ist natürlich auch sehr, also ein guter Sportsmann. So, Das ist schon hart. Also Frosinone geht eigentlich mit der besten Ausgangsposition in den letzten Spieltag, hat ein Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten. Sie müssen nur unentschieden spielen. Glaube ich zumindest. Und das gucke ich jetzt live nochmal nach, ob das auch stimmt. Oder ob sie hätten gewinnen müssen, wenn Empoli gewinnt. Na, auf jeden Fall verlieren sie und Empoli gewinnt in der letzten Minute gegen die Roma. Das, also bitterer kann es eigentlich sein. Ja, Empoli 2-1 geschlagen und 0-0. Ja, sie haben den direkten Vergleich gewonnen. Das heißt, der Punkt hätte ihnen gereicht, um nicht abzusteigen. Und so ist das natürlich, also so viel bitterer kann es nicht laufen.
Ja, das ist auf der einen Seite halt super bitter, auf der anderen Seite war die zweite Saisonhälfte bei Frosinone halt wirklich so unterirdisch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also alles, ich meine, wir haben sie ja zu Recht gelobt in der ersten Saisonhälfte, teilweise auch guten Fußball gespielt und so, aber dann wurde das, also ich meine, gut gespielt haben sie teilweise auch immer noch, aber halt fast gar keine Ergebnisse mehr eingefahren und dann reichte am Ende wahrscheinlich einfach die Qualität nicht. Und Udinese wurstelt sich tatsächlich nochmal wieder durch.
Ja, so wie es immer ist. Ja. Also am Schluss dann doch irgendwie doch mit mehr Siegen und so, als wir gedacht haben, aber.
Ja, genau.
Mal gucken, was dann das da in der nächsten Saison bringt.
Ja.
Ich sehe noch nicht so die ganz rosige Zukunft auf Udinese zukommen, auch nicht mit Fabio Cannavaro. Und wenn das jetzt so funktioniert hat, da liegt doch tatsächlich im Großen und Ganzen, hatten wir auch schon das eine oder andere Mal angesprochen, in dem ganzen Verein das eine zu viel im Argen, als dass da jetzt das irgendwie einfach dann eine komplette Kehrtwende herbeigeführt werden könnte.
Das glaube ich auch, ja. Ja, schauen wir uns an. Das können wir auch in der Saisonrückschau dann in 2-3 Wochen oder so, wenn wir die machen, mit Christian Bernhard nochmal ausführlicher drüber sprechen. Aber wenn ich mir jetzt so die 3 Absteiger angucke, Salernitana, Sassuolo, Frosinone, so rein namentlich, finde ich das nicht so schlimm.
Ja, das kann man so sagen. Und vor allem, wenn dann so Vereine wie Parma hochkommen, ne?
Bitte, genau.
So. Und es steht ja noch die Frage dann aus, wer noch dazukommt. In der Serie B steht jetzt das Playoff-Finale fest am 30. Mai und am 2. Juni duellieren sich Venezia und Cremonese. Das Hinspiel ist in Cremona.
Ich habe eine leichte Präferenz.
Ja?
kann man sich nicht vorstellen, ne?
Genau, zu den Absteigern Lecco, Ferra Pisalo und Ascoli hat sich noch Ternana dazu begeben. Bari hat dieses Playout dann noch für sich gezogen. Und in der Serie C, das habe ich nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, ich habe es im Kopf, stehen jetzt die Halbfinals an, also noch vier Teams. Zum einen ist es Vicenza gegen Avellino und das andere ist Benevento und Carrarese, die noch im Rennen sind, da an dem Wochenende jetzt, die spielen tatsächlich jetzt schon Dienstag und dann auch am Sonntag bis zum Sonntag und dann kommt aber erst noch das Finale, also die spielen sozusagen noch, noch ein wenig länger als die Serie B. Da hat es tatsächlich jetzt Avellino nach der Hinspielniederlage gegen Catania doch auch noch geschafft, was mich freut. Also die Grünen Wölfe noch im Rennen. Mal gucken, vielleicht bekomme ich das hin, hier alle zu überzeugen, dass wir entweder noch einen Abstecher nach Venedig oder nach Vicenza machen.
Daumen gedrückt.
Und wir hören uns nächste Woche dann, wie gesagt, mit den Eindrücken vom Conference League Finale und blicken ein wenig in Richtung der Europameisterschaft voraus und sprechen ein bisschen über den Kader. Da gerne eure Takes dazu bei uns in den DMs. Und darüber hinaus macht euch gerne auch schon mal Gedanken, wie ihr eine Squadra Eterna zur Saison 2023-24 aufstellen wollen würdet, nämlich dann spätestens zur Saisonrückschau machen, das Marius und ich nämlich auch.
Genau.
Und in welcher Aufnahmesituation, an welchem Tag wir dann das Ganze veröffentlichen, müssen wir dann auch nochmal quatschen, weil wenn ich dann Sonntagabend in Venedig vielleicht noch bin, dann wird es Montag ein bisschen schwierig. Also mal sehen, ob wir nächste Woche den Dienstag einhalten können. Zumindest den Dienstagmorgen. Schauen wir mal. Stay tuned, wenn ihr uns reinfolgt und die sogenannte Glocke drückt, dann verpasst ihr das auch nicht, würde ich mal sagen. Ne?
So sieht's aus.
So, Marius, ich für meinen Teil gehe jetzt an den Pool.
Arschloch. Nein, nein, hey. Nein, hast du dir verdient. Ich bleib dann mal am Schreibtisch, ne, und guck mir nachher Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Bochum an.
Okay. Ja. Marius, schön, dass wir uns wieder gehört haben. Ja. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Danke euch, liebe Community, und bis nächste Woche.
Genießt die Zeit im Olivenhain weiterhin, hast du dir natürlich verdient. Und ihr genießt auch das Wetter, wenn es gut ist. Ansonsten bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di Tecco. Capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.